Unser Thema lautet zu Hause und doch nicht daheim. Komisch, oder? Man könnte auch sagen zu Hause und doch nicht zu Hause. Balla, macht ja keinen Sinn, oder? Ja, darum wird es heute gehen in der Geschichte, die wir gleich miteinander lesen möchten. Und ich habe zur Vorbereitung dieses Mal etwas gemacht, das habe ich noch nie getan. Ich habe KI befragt, was er meint zu Hause und doch nicht zu Hause. KI, also diese künstliche Intelligenz. Und ich war echt gespannt, was da kommt und auch überrascht, wie schlau die Antworten waren. Also ich habe ein Zitat erstmal bekommen vom Christian Morgenstern, der sagt, nicht das ist mein Daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Das bedeutet, dass wahres Zuhause nicht nur ein Gebäude ist, sondern ein Ort, an dem man sich verstanden und akzeptiert fühlt. Trifft's doch ganz gut, oder? Und dahin wird auch ganz bestimmtes Thema gehen. Beim nächsten Zitat wurde mir die Sache mit KI noch sympathischer. Es ging weiter mit folgendem Satz. Und dann gibt es da noch den humorvollen Aspekt. Der eine hat ein trautes Heim, der andere traut sich nicht mehr heim. Also da musste ich so an jemanden denken, der genau wusste, er hat verbockt. Und jetzt kommt er nach Hause und ihn erwartet das Wellholz. Ja. Also so stellen wir das vor. Dann muss man doch sagen, okay, da ist zu Hause auch nicht mehr zu Hause. Wenn man weiß, jetzt gibt's richtig Ärger in zu Hause, wo einfach der Streit herrscht, ist auch kein wirklicher Ort der Heimat. Beim dritten Zitat habe ich schon mir die Frage gestellt, stimmt jetzt das, was kommt? Nämlich ein schwäbisches Sprichwort, das sagt, es ist nirgendwo schöner als daheim und wenn das Zuhause bloß ein Saustall ist. Hat aber was für sich, oder? Erstmal. Es zeigt nämlich, es ist auch nicht die Ordnung, die in erster Linie das Zuhause zum Zuhause macht. Und doch habe ich nachgedacht und wenn wir jetzt dann die Geschichte lesen, dann wird mir jemand begegnen, der tatsächlich den Saustall als Zuhause hatte und plötzlich gemerkt hat, das ist alles andere als Heimat. Ja, schon erstaunlich, was die Intelligenz, die künstliche, uns heute alles vermitteln kann. Aber ihr müsst jetzt keine Angst haben, also ich habe nicht den Rest der Predigt mir schreiben lassen, habe ich auch überhaupt nie vor, denn eines ist klar, nur wenn Gottes Wort mich selber anspricht, kann ich es auch authentisch weitergeben. Und das ist mein Anliegen von heute, es hat auch mich sehr angesprochen. Ich vermute, ihr wisst inzwischen, um welche Geschichte es heute gehen wird. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, es gehört zu den bekanntesten, die in der Bibel stehen. Wir nennen es gern die Geschichte des verlorenen Sohns. Aber das trifft es nicht wirklich. Denn in der Geschichte geht es ja nicht nur um einen Sohn, sondern es geht um zwei Söhne. Den Jüngeren, den kennen wir, denke ich, alle sehr gut. Er landete bei den Schweinen. Aber in der Geschichte geht es auch sehr stark um den älteren Sohn. Der war brav, der war anständig. Er arbeitete treu und voller Hingabe. Aber ich möchte es heute mal so sagen, auch er war nicht wirklich zu Hause. Er lebte nahe beim Vater, aber nicht daheim. Auch der ältere Sohn bekommt zum gleichen Moment wie der Jüngere sein Erbe. Könnt ihr gleich feststellen, wenn wir es lesen. Aber wir wissen leider nicht, was er damit gemacht hat. Er hat es zumindest nicht verschleudert und mir scheint, er hat es auch nicht genossen. Zwei Brüder, das Beste zu Hause und doch nicht daheim. Vielleicht hat jetzt der eine oder andere schon gedacht, er hat Zeit für eine Mittagsruhe, auch wenn es erst kurz nach 10 ist. Ich kenne die Geschichte schon so lange, seit ich keine Windel mehr trage. Nun, bei mir ist es ähnlich, aber diese Geschichte überrascht mich immer wieder neu. Und so lade ich ein, dass wir sie lesen und vielleicht auch wieder neu entdecken, denn sie führt uns wie keine andere Geschichte, behaupte ich heute, zum Herz des Evangeliums. Wir lesen Lukas 15, 11 bis 32. Wer eine Bibel hat, darf wie immer gerne mitlesen und sonst lese ich es vor und geht einfach mit hinein, hört wie wenn es ihr zum ersten Mal hört, wenn es geht, denkt euch hinein in diese so einzigartige Erzählung. Und er, Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab es ihm. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagt zu seinen Knechten: Bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemäste Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater das gemäste Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete dem Vater: Sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemäste Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Was würdet ihr sagen? Hatten die zwei Söhne es gut beim Vater? Ganz bestimmt würde ich sagen, ja. Aber beide haben es nicht mehr gesehen. Beide. Beginnen wir mit dem jüngeren Sohn. Geblendet von der Schönheit, die die Freiheit da draußen verspricht, macht er sich auf die Reise, um sein eigenes Glück zu finden. Was mich sehr erstaunt aber an diesem Vater, er lässt ihn gehen und er gibt ihm sogar das Erbe. Der Vater, der hier ja für Gott steht, er wusste genau, dass damit ein enorm hohes Risiko verbunden ist. Er wusste genau, dass nicht alle die beiden Schweine landen oder erstmal landen nicht alle beiden Schweine und nicht alle werden dann das Bedürfnis haben, nach Hause zu kommen. Ja, der Vater hatte schon erlebt, von ganz am Anfang an, nämlich schon bei den zwei ersten Menschen, die das beste Zuhause hatten, was man sich vorstellen kann. Und die dann geblendet wurde von der vermeintlichen Freiheit und zugegriffen haben. Und dann merken, wie die Verlockung wie eine Seifenblase geplatzt ist und plötzlich alles am Boden lag. Ja, die verführerische Frucht steht auch dort bei den ersten Menschen für die Freiheit, die wir alle hinter etwas Verlockendem suchen. Für die eine mag es das Geld sein, der Besitz, für andere vielleicht eine gute Beziehung. Aber am Ende stehen wir doch sehr oft genauso isoliert da, wie dieser jüngere Sohn nach der großen Pleite. Jesus, der diese Geschichte ja erzählt hat, hat die Versuchung auch selber an seinem Leib erfahren, damals in der Wüste. Aber er hat sich bewusst dagegen entschieden. Er sagte Nein, denn er wusste, Freiheit entsteht nicht, wo du, wo ich haben, was wir wollen, sondern wo einer den anderen sieht und wo wir mit und aus der Beziehung zu dem leben, der uns erschaffen hat. Ja, Heimat ist nicht dort, wo jeder tun und lassen kann, was er will, sondern wo die Liebe eine so enge und tiefe Gemeinschaft schafft, dass einer im anderen dient und sich ihm hingibt. Nämlich ein Ort, wo die Liebe regiert. Und so ist Jesus tatsächlich der, wo uns in diese Heimat führen kann, weil er die Kraft hatte, auch dort zu widerstehen und auch uns diese Kraft schenken möchte. Zurück zum Gleichnis. Erstmal müssen wir doch sagen, der Sohn hat es doch ganz gut getroffen. Party, Sex und Rock'n'Roll, wird man heute sagen. Also Freiheit, Spaß, Befriedigung, Anerkennung. Aber dann kam der Absturz. Ein Ereignis, wo er nicht im Blick hatte, eine Hungersnot. Und plötzlich lesen wir zum ersten Mal, dass dieser Sohn Mangel erkennt. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Hatte der Vater ihn nicht gewarnt? Ganz bestimmt. Denn das tut er immer, der Vater. Aber der Sohn wollte nicht hören. Und so lässt der Vater den Sohn gehen. Er jagt ihn nicht davon. Nein, er lässt ihn gehen. Und ich bin sicher, das hat ihm das Herz gebrochen. Genau hier erfahren wir, was Liebe ausmacht. Sie kennt nämlich keinen Zwang. Sie lebt von der täglichen freien Entscheidung, sich dem anderen hinzugeben oder sein eigenes Ego zu pflegen und dabei bei sich gefangen zu bleiben. Dieser jüngere Sohn, der kommt mir so bekannt vor. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht bist auch du wie ich immer christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du weißt von dieser Güte Gottes, du hast sie vielleicht oft erlebt, auch die Gemeinschaft. Aber irgendwie ist es so normal, so langweilig normal geworden. Und es kann passieren, dass wir im Alltag, vielleicht am Montag bei der Arbeit oder in der Schule, im Studium, hören, wie die Kollegen erzählen, was sie so erlebt haben und heimlich so denken, das würde ich auch mal gern ausprobieren. Einfach mal Spaß ohne Grenzen, Sex ohne Verbindlichkeit oder was es vielleicht ist, was dich reizt. Und hier beschäftigt mich ganz persönlich als Vater auch von 4 Kindern eine Frage, wie können wir einander auch als Kinder Gottes zeigen, das Evangelium, dass die frohe Botschaft von Jesus nicht die Spaßbremse darstellt, sondern in eine Freiheit führt, die trotz manchem Verzicht wirklich eine tiefe Zufriedenheit birgt. Eine Zufriedenheit, die auch dann, wenn es richtig dreckig wird, nicht von uns weicht. Ja, dieser jüngere Sohn, der musste so ganz viel Elend und Not, musste der das erkennen. Aber Jesus, meine ich, erzählt genau mit aus dem Grund diese Geschichte, dass wir nicht erst bei den Schweinen landen müssen, um zu begreifen, dass Gott der Vater es so gut mit uns meint. Ja, hier stehe ich vor so Fragen, wo ich auch noch keine abschließenden Antworten habe. Aber ich meine, wir dürfen hier auch gemeinsam drum ringen. Zum Beispiel die Frage, wie schaffen wir es als Eltern, als Gemeinde, als Nachfolger von Jesus, die Schönheit des Evangeliums selber zu verstehen und zu erkennen, aber auch weiter uns gegenseitig zu zeigen, ohne dabei immer die Welt verteufeln zu müssen. Aber gleichzeitig auch klar zu machen, wie gravierend Sünde sein kann. Ich möchte es an 3 Beispiele heute festmachen. Das sind nur Beispiele. Als erstes Feiern, Party. Richtig gutes Feiern, das überlassen wir doch denen, die Fußballfans sind, oder? Und mal ganz ehrlich, ist Jubel, Freude, Begeisterung, ist es eine Erfindung vom Schöpfer oder vom Teufel? Kommt drauf an, würdet ihr vielleicht sagen. Ja, es kommt drauf an. Gott hat uns ganz bestimmt mit Emotionen geschaffen. Ganz bestimmt. Und gleichzeitig gilt es für jeden von uns immer wieder zu lernen, die Emotionen kommen und gehen. Die sind mal da und mal nicht. Sie bilden nicht die Grundlage für echte und bleibende Freude. Aber sie dürfen sich zeigen, und zwar sehr deutlich. Wie halten wir hier eine gesunde Spannung? Wie kommt es gut? Wo warnen wir vor falscher Freude? Und wie leben wir echte Freude? Ein weiteres Beispiel, Sexualität. Auch so ein Thema, wo ich besonders in der Seelsorge immer wieder ringe, was gebe ich jetzt weiter? Auch hier ist eines nämlich klar, das ist eine geniale Erfindung von Gott, dem Schöpfer. Und gleichzeitig, wie nichts anderes, denke ich, so sehr pervertiert und Grund für so viele Verletzungen. Und hier stehen wir wieder im Spannungsfeld. Wenn nämlich der Kampf um Reinheit diese Gabe Gottes nur noch zur Qual werden lässt, dann glaube ich, liegen wir genauso daneben, wie wenn wir die Zügel einfach fahren lassen. Wie kommt es gut? Ich meine, auch hier zeigt uns das Evangelium der Weg. Nämlich, sie führt uns in eine Freiheit, wo wir offen vor Gott, dem Vater, stehen dürfen und auch miteinander gemeinsam ringen. Nicht, indem wir einfach nur ein Verbot aussprechen, sondern immer wieder neu entdecken, dass Gott uns großartig beschenkt, auch mit Ehe, Sexualität, mit Freundschaft, mit Familie, mit Miteinander. Und er uns den Weg zeigt, wie es in Geschenk bleibt und auch so behandelt wird. Ein letztes Beispiel, das Äußerliche der Herkommen. Reizthema an der GFC. Reden wir vielleicht nicht mehr so viel drüber. Aber es gehört doch genauso zum Auftrag von uns Eltern und auch im Miteinander, dass wir hier prägen, was gehört sich nicht. Diese Frage ist heute doch genauso aktuell wie eh und je. Aber die, für mich als Vater, zumindest gilt es hier immer wieder neu, an dem festzustehen, das Innere ist wichtiger wie das Äußere. Wir können Kinder haben, die äußerlich völlig brav und anständig daherkommen. Aber wir haben vielleicht schon längst das Herz verloren. Wir können als Eltern, vielleicht besonders als Väter, unsere Vorstellung haben, wie die Kinder sich anzuziehen haben. Aber mal ehrlich, wenn ich erwarte, dass meine Kinder noch so daherkommen wie ich vor 50 Jahren, ja gut, das passt jetzt nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich erwarte, dass sie so daherkommen, dann kommen sie altmodisch, oder? Und das war bestimmt nicht die Art von Jesus. Jesus war absolut auf der Höhe seiner Zeit, aber nicht getrieben von seiner Zeit. Wie sehr hilft uns hier doch der Blick auf den Vater, den Jesus uns genau in diesem Gleichnis hier vorstellt. Ein Vater, der nämlich Ausschau hält nach seinen Kindern. Für mich persönlich zeigt es der beste Weg, auch in all den Fragen, wo ich ja gerade teilweise nur angeschnitten habe, ohne eine Antwort immer zu geben. Nämlich, wer Ausschau hält als leiblicher Vater, der blickt doch nach oben, nämlich betend. Und damit verbinden wir uns mit dem Vater, der uns hier so liebevoll vorgestellt wird, der nämlich segnend seine Kinder diesem Vater anbefiehlt, der erlebt, dass dieser Vater sich um unsere Kinder kümmert. Ja, wenn wir Eltern sind, diesem Vater folgen, dann bleiben auch unsere Augen und unsere Arme offen wie die des Vaters. Selbst wenn unsere Kinder wieder aus dem Trog dieser Welt gegessen haben, sich gewälzt haben im Schmutz der Perversion. Die Tür bleibt offen, das Herz absolut weit die Hände betend ausgestreckt jeden Tag für unsere Kinder. In der Erwartung, dass die Gnade bei unseren Kindern das gleiche Wunder tun mag, wie hier in dieser Geschichte, nämlich Herzen verändern. Das, was unsere Erziehung nie und nimmer kann, Herzen verändern, kann die Gnade. Wie dankbar bin ich deshalb auch als Vater für diesen himmlischen Vater, denn er dient mir nicht nur als Vorbild, sondern er ist auch der, bei dem mein Herz zur Ruhe findet. Ja, bei diesem himmlischen Vater, bei Gott, erhalte ich Verständnis für das, was mein eigenes Herz schmerzt und schwer macht. Bei Gott, dem Vater, erhalte ich den richtigen Blick für meine Mitmenschen, für meine Gemeindeglieder, für meine Kinder, für meine Ehefrau und auch die Kraft in schwierigen Zeiten, den Mut aber auch, um Vergebung zu bitten, wo ich selber wieder bei den Schweinen gelandet bin. Soweit mal zum jüngeren Sohn. Der ältere Sohn ist nämlich mindestens genauso wichtig. Leider, meine ich, wird er oft fallen gelassen, weil der Jüngere spricht uns vielleicht eher an. Ich würde heute gerne sogar so weit gehen, zu sagen, wenn wir den Kontext beachten, hatte Jesus vermutlich eher diesen Älteren im Blick als den Jüngeren. Ich möchte es euch mal vorlesen aus Lukas 15, was der Kontext ist, 1 und 2, dort die Verse. Es kamen aber Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten, er nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Und jetzt erzählt Jesus genau diese Geschichte. Mit dem Gleichnis gibt Jesus jetzt also eine bildhafte Antwort, warum er sich so sehr, so intensiv um Verlorene annimmt. Und hier entfaltet Jesus das Herz von seinem Vater im Himmel, von Gott dem Vater, von dem Vater, der ihn gesandt hat. Und er macht klar, verlorene Söhne und Töchter nach Hause zu führen, das ist der Herzschlag vom Vater im Himmel. Ja, Jesus lässt hier diesen Vater sogar rennen. Und für uns ist es heute vielleicht nicht mehr so klar, aber zur damaligen Zeit, ein Vater, der gerannt ist, das war absolut unerhört, das war oberpeinlich. Ein reicher Vater ist nie gerannt. Wenn, dann sind seine Diener gerannt. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum ein Vater nicht rennt. Er musste sein Kleid hochziehen und damit hat er einen Teil seiner Beine entblößt. Das war absolutes No-Go. Das hat man damals nicht gemacht. Aber der Vater hier in der Geschichte hält es alles nicht auf. Er wird zum Diener und er nimmt die Blöße auf sich, damit der Sohn wieder Heimat findet. Und Jesus, der diese Geschichte ja erzählt, er verkörpert genau diesen Vater, diese Art des Vaters in Vollkommenheit. Genau dieser Schöpfer, er kommt auf unsere Erde, um uns zu dienen, um uns zu begegnen. Er trägt am Kreuz alles, wo wir unsere Menschenwürde verloren haben oder mit Füßen getreten. Er wird an meiner Stelle zum Gespött. Er macht aber dort auch alles Entwürdigende durch, was du durchgemacht hast. Alles, was dich bloßgestellt hat und dich verletzt hat. Und er öffnet uns damit die Türe, nicht mehr Opfer sein zu müssen, sondern uns zu befreien vom Täter, weil Jesus uns die Möglichkeit öffnet. Hin in diese Gemeinschaft, in dieses Zuhause, ein Ort, wo die Liebe regiert, eine Heimat für eine Ewigkeit. Genau diese Liebe wird jetzt aber zum Anstoß. Das ist der Anstoß bei den Schriftgelehrten. Genau daran hielten sie sich auf und sind damit was richtig Krasses verpasst. Dass ihnen die Liebe des Vaters, die er beim jüngeren Bruder zeigt, genau zu gleichen Maßen gilt. Bis heute ist diese Gottesart zu lieben ein Anstoß. Ein Gott, der am Kreuz stirbt, ist bis heute Anstoß geblieben. Einer, der sich hingibt. Viel lieber ist es, wenn Gott sagt, ich bin zufrieden mit dir. Du hast es gut gemacht, du hast es geleistet, du hast es geschafft. Das wäre uns teilweise lieber. Doch Gott geht es um Beziehung und die kannst du und die kann ich nicht verdienen. Wer aber beginnt, sich diesem Herz Gottes zu öffnen, dieser verschwenderischen Liebe, der merkt plötzlich, sie gilt ja nicht nur dem Verlorenen, nicht nur dem anderen, sondern die gilt auch mir. Hätte doch der ältere Bruder das kapiert, hätte er gemerkt, Mensch, diese verschwenderische Liebe, wo jetzt der Vater hier lebt, sie gilt genauso auch mir, dann hätte er doch sein Herz geöffnet. Aber was macht er? Er ist zornig auf den Jüngeren. Er schmollt in seiner Ecke. Und hier muss ich sagen, hier wird die Geschichte auch für mich sehr, sehr persönlich. Denn sie stellt mich und hoffentlich uns alle vor ein paar Fragen. Freuen auch wir uns noch an dieser Liebe vom Vater? Bin ich noch immer ergriffen vom Wunder der Gnade? Dass lebendige Gott mich annimmt als sein Kind und beschenkt mit allem, was er hat. Nicht nur am Anfang, sondern auch noch heute. Als wir noch jung waren im Glauben, ganz am Anfang, da war es doch klar, die Annahme bei Gott, die ist unverdient, die haben wir nicht verdient, das ist ein Geschenk. Wir kamen wie der jüngere Sohn und wir haben diese Annahme vom Vater erlebt. Und wir können es annehmen, dass er sich auch über uns erbarmt, dass er sich um unsere Schwachheit annimmt und uns die Würde zurückgibt als Kind. Wir freuten uns an dem, was Gott uns geschenkt hat. Wir ließen uns fallen in die Arme des Vaters und haben es genossen, beim Vater zu sein. Aber was ist mit heute? Was ist mit heute? Rennen wir noch immer zum Vater? Oder meinen wir, es selber richten zu können? Darf Schuld und Versagen gar nicht mehr sein? Oder stehen wir offen dazu, dass die Gnade uns noch heute weiter verändern darf und soll? Sind wir auch heute noch bereit, uns die Würde beim Vater zu holen? Oder denken wir vielleicht schon, ich habe es geschafft, als Bruder, als Schwester angesprochen zu werden? Ja, das sind sehr persönliche, sehr tiefe Fragen und ich kann es euch gestehen, dass ich noch manches von dem älteren Bruder in mir entdecke. Aber genau hier bin ich so froh, dass ich jetzt nicht selber an mir herumdoktern muss, sondern gerade hier lädt mich der Vater ein, auch damit zu kommen und mich neu von ihm verändern zu lassen. Kommen wir nochmal zurück zum älteren Bruder. Er lebte doch beim Vater, oder nicht? Ja, er lebte ganz in der Nähe des Vaters und doch war er nicht wirklich daheim. Er kannte sein Zuhause, aber er lebte nicht wie ein Kind zu Hause. Was war los mit ihm? Ich möchte es zitieren aus der Hoffnung für alle, Vers 29 nochmal. Da gibt uns dieser ältere Sohn einen tiefen Einblick in sein Herz. Da lesen wir: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte festen können. Der ältere Bruder hat also vergessen, dass bei Gott nicht die Arbeit, nicht der Dienst, nicht mein Einsatz als erstes kommt, sondern die Beziehung zum Vater. Und genau hier gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Jüngerer und zwischen älterer Bruder. Als der Jüngere zum Vater geht, was ist seine Bitte? Mach mich zum Arbeiter, oder nicht? Mach mich zum Arbeiter. Doch davon will der Vater nichts wissen. Mit keiner Silbe geht er auf ihn ein. Er macht ihn nicht zum Arbeiter. Leider war der ältere Bruder inzwischen genau wieder am gleichen Punkt angekommen, wo er eigentlich nur noch Arbeiter war, oder nicht? Harter, treuer Dienst und genaues Befolgen von dem, was der Vater sagt, das ist doch Christ sein, oder nicht? Das ist voll in Reformen vielleicht mathematisch dargestellt. Dienst für Gott plus Gebote halten ergibt Christen. Das ist Christ sein. Und Jesus sagt, nein, das ist es nicht. Denn Gott will keine Arbeiter, sondern Kinder. Christ sein heißt Kindschaft. Und wir leben aus dieser tiefen Bestimmung und Identität. Und dann darf natürlich unser Dienst, die Hingabe und der Gehorsam kommen. Aber es ist nicht Gehorsam und nicht der Dienst und nicht die Hingabe, die mir meine Würde verleiht, Kind Gottes zu sein, sondern die Würde erhalte ich doch vom Vater. Unverdient, weil wir erwählt wurden von Gott, dem Vater, dank der Tat von Jesus. Und es bleibt für immer die einzige Grundlage, um würdig zu sein. Ja, wenn, oder wir werden vielleicht noch so, wir werden nicht würdiger durch unseren Gehorsam und unseren Dienst. Nein, wenn, dann drücken wir unsere Liebe zum Vater durch unseren Gehorsam, unseren Dienst, unsere Hingabe aus. Es bleibt eine Frage der Beziehung. Wenn wir nicht gehorchen, wenn wir nicht bereit sind zu tun, was er sagt, geht es doch da lediglich um die Frage, wie ist unsere tiefe Liebesbeziehung. Aber es geht nicht um das Thema, sind wir jetzt Kinder oder nicht. Schaut, ich bin persönlich unheimlich dankbar für meine 4 Kinder. Und es ist klar, dass die Kinder von meinem Pastor genauso über die Stränge schlagen wie andere Kinder. Es gibt ja Leute, die sagen, die sind die Schlimmsten. Ich hoffe es nicht bei meinen. Aber es gibt Momente, darf ich das so sagen, ja, da nerven sie mich so richtig, dass ich selber genervt bin. Und dann rufe ich sie alle ins Wohnzimmer und sage, Kinder, ich kündige euch die Kindschaft, raus aus dem Haus. Würde man ab und zu gern tun vielleicht, oder? Aber das geht nicht. Sie bleiben meine Kinder, selbst wenn ich sie korrigieren muss. Und ich versorge sie weiter. Warum? Weil sie meine Kinder sind. Weil sie zu mir gehören. Weil sie mein sind. Wie viel mehr trifft es doch auf den Vater im Himmel zu? Wie traurig wäre ich auch als Vater von meinen Kindern, wenn sie sagen würden, ich bin der Kind von dem, weil ich immer so brav bin, weil ich tue, was er sagt und weil ich seine Gebote halte. Deshalb bin ich Kind. Können sie genauso meine Arbeiter sein, oder? Nein, ich wünsche mir, dass meine Kinder sagen, hier sind wir zu Hause. Das ist der Ort, wo wir Annahme und Liebe erleben, Vergebung und Versöhnung, wo wir miteinander als Familie unterwegs sind. Genau das macht zu Hause zur Heimat. Der Ort, wo Annahme und Liebe unser Miteinander bestimmt und nicht die Leistung. Ihr merkt, diese Geschichte, die geht sehr, sehr tief, weil sie uns immer wieder vor die Frage stellt, was bestimmt mein Herz? Und hier bin ich als Pastor genauso geneigt, wieder Gott etwas zu beweisen, wie jeder von uns. Ich konnte kürzlich an einem Seminar teilnehmen, wo unser Referent sehr ehrlich auch Einblick gegeben hat in sein Erleben als Pastor. Er war sehr lang schon, ist er eigentlich unterwegs im Dienst und er hat sich bereit erklärt, eine Gemeinde zu gründen im Osten von Deutschland. Das war harte Knochenarbeit, aber sie waren sehr erfolgreich, wenn man das so sagen darf. Und dann kam der Moment, wo er zusammengebrochen ist. Er konnte nicht mehr und er kam in eine Klinik. Nach den ersten 3 Wochen, da ist immer Kontaktsperre, hat er wieder mit seiner Frau telefoniert und sie hat ihm eine ganz persönliche, tiefgehende Frage gestellt. Die Frage, du hast jeden Sonntag hast du von der Gnade gepredigt. Weißt du noch, was Gnade für dich bedeutet. Und das gab den Wendepunkt wieder für sein Leben. Er musste sagen, nein, ich hab's vielleicht noch gar nicht richtig erkannt oder ich habe es wieder verlernt. Ja, vielleicht sind auch heute Menschen hier, deren Leben mit Gott Routine geworden ist. Ein reines Dienstverhältnis. Die Liebe zum Vater macht gar nicht mehr Freude, sondern es ist einfach Pflicht. Wir staunen nicht mehr über die frohe Botschaft. Wir leben nur noch in einer bedrohlichen Welt und wir müssen kämpfen, dass wir das Ziel erreichen. Ja, ich möchte es heute überhaupt nicht von oben sagen, in keiner Weise, weil ich mich selber drin erkenne. Wie oft bin ich noch stolz über das, was ich geleistet habe. Aber die Frage, die wir am Schluss beantworten müssen, ist, wie wurde es anders? Wie wurde es anders? Oder welchen Rat gibt Jesus diesem älteren Sohn? Und das finden wir in Vers 31 und 32a. Da sagt der Vater, du bist doch immer bei mir. Alles, was mein ist, ist auch dein. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Gott will also keine Arbeiter, zumindest dann nicht, wenn es losgelöst ist von ihm. Gott will als erstes, dass wir bei ihm, dem Vater, zu Hause sind und uns immer wieder neu von ihm beschenken lassen. Wie traurig wären wir, denke ich, alle als Eltern, wenn unsere Kinder sich abmühen, uns zufriedenzustellen und am Ende müde ins Bett fallen vom Tag, und nicht mal mehr Zeit haben, uns gute Nacht zu sagen. Gott als Vater wünscht sich Kinder, die sich freuen an dem, was er schenkt. Und sie nehmen es von dem, der es schenkt, und sind dankbar unterwegs und geben es weiter. Nochmal, wie kommt es gut? Ganz kurz, indem wir uns freuen an dem, was Gott uns schenkt und an dem, was Gott an uns tut und es tun lassen und dann aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater hinausgehen in unseren Alltag. Und hier ist mir bewusst, Geschenke sind nicht immer einfach zu entdecken. Teilweise gefallen sie uns vielleicht im ersten Moment gar nicht. Aber wer beginnt, die Geschenke auszupacken, sich damit zu beschäftigen, der wird selber ergriffen und dann geht man als Ergriffener nach draußen und erlebt, ich darf das Geschenk teilen. Zwei Söhne, zwei ganz unterschiedliche Geschichten, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich entdecke immer wieder beide in mir, teilweise vielleicht sogar fast so zusammen. Was macht bei beiden den Unterschied? Es ist das Evangelium. Damit meine ich die frohe Botschaft der Gnade. Denn Gnade, die gilt nicht nur für den Anfang, sondern bis ans Ende. Das ist das Leben, welches Gott der Vater uns wünscht, dass wir daheim sind beim Vater. Das bedeutet ganz konkret, wir lassen uns täglich vom Vater beschenken. Wir freuen uns an dem, was der Vater uns schenkt. Und wir genießen das auch. Das hat nämlich der ältere Sohn verpasst, hat es gar nicht mehr genossen. Und dann und erst dann gehen wir hinaus und wir geben weiter von dem Reichtum, wo der Vater uns schenkt. Die Frage ist, wo finden wir genau dieses Zuhause? Der Weg geht über Jesus, der die Geschichte erzählt. Der kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deshalb möchte ich die, wo sagen, ich bin noch nicht zu Hause bei diesem Vater, auch heute am Ende einladen. Der Weg geht über Jesus, indem wir im ehrlichen Gebet kommen und sagen, danke, dass du diesen Weg gegangen bist für mich, dass du die Trennung vom Vater getragen hast und dass, wenn ich mich dir anvertraue, mit Haut und Haar, mit allem, was mich ausmacht im Gebet, du der bist und mir dieses Zuhause schenkt, die Kindschaft bei Gott, dem Vater. Dort, wo wir Jesus Christus aufnehmen, erhalten wir das Vorrecht, Gott Kind nennen zu dürfen und dieses Zuhause zu erleben. Ich möchte an dieser Stelle einfach kurz jedem Zeit geben, nochmal für einen Moment zu reflektieren, sich die Frage zu stellen, wo hat Gott vielleicht einen Gedanke heute in mein Herz gepflanzt? Vielleicht ist es nur ein und dann wäre ich schon wirklich Gott sehr dankbar. Und es dann zum Gebet zu machen. Nicht zu denken, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt mache ich was draus. Sondern zu sagen, Herr, stell dich zu meiner Schwachheit und ich möchte, dass du diesen Punkt veränderst. Eine kurze Zeit, wo wir alleine vor Jesus stehen, dann werde ich beten und ich wünsche denen, die online dabei sind, damit schon eine gute, eine gesegnete Woche. Und hier vor Ort lade ich ein, dass wir dann noch eine kurze Zeit der Gebetsgemeinschaft haben. Dürft ihr auch zu Hause machen. Eine Zeit alleine vor Jesus, dann würde ich beten und dann dürft ihr hier vor Ort gerne mitbeten. Herr Jesus, ich bin dankbar, dass du einer bist, der auf so einzigartige Weise uns die Wahrheit über uns selbst immer wieder vor Augen führst. Danke für diese Geschichte von den zwei Brüdern. Und wie schnell neige auch ich zu einem von beiden. Hilf mir, hilf uns, dass wir Menschen sind, die dich als Vater so erkennen, wie du bist. Und die aufhören, sich selber die Würde zu verdienen und zu holen, sondern die immer wieder neu erkennen, Kindschaft ist ein Gnadengeschenk. Und aus diesem Geschenk sind wir unterwegs. Hilf uns in der Woche, wo vor uns liegt, aus dieser tiefen, liebevollen Verbindung mit dir unterwegs zu sein. Denn das lässt uns nicht, wie wir sind. Weil deine Gnade am meisten verändert. Veränder du mich weiter, mach mich noch mehr verlangend nach dieser Gemeinschaft mit dir. Hilf uns gemeinsam, Menschen zu sein, wo deine verändernde Liebe und Gnade hineinbricht in unsere Schwachheit und wir uns von dir umgestalten, lieben und leiden lassen. Amen.